Auslegung der Heiligen Schrift von Johannes Calvin. Der Jakobusbrief. Dieser Kommentar trägt den Titel Ansehen der Person, Teil 1. Kolosser Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen, oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Auf den ersten Blick erscheint dieser Tadel unverständlich und töricht. Unter den Pflichten, die menschliche Rücksichtnahme uns auflegt, ist doch die jedenfalls nicht zu vergessen, dass man die in der Welt hervorragenden Leute ehre. Aber Jakobus missbilligt nicht kurzweg, dass die Christen den Reichen Ehre erweisen, sondern dass sie dabei die Armen beleidigen. Das erhält noch besser aus dem Folgenden, wo alles auf das Gesetz der Liebe zurückgeführt wird. Verurteilt wird eine Rücksicht, welche den Reichen derartig erhebt, dass dadurch dem Armen Unrecht geschieht. Das zeigt auch deutlich der ganze Zusammenhang. Und sicherlich ist doch eine Ehrenerweisung parteiisch und eitel, die dem Reichen unter Verachtung des Armen zuteil wird. Zweifellos herrschen ja auch Parteilichkeit und Eitelkeit, wo allein das Ansehen in der Welt im Werte steht. Festzuhalten ist an jenem Grundsatz: Wer die Gottlosen verachtet, ehrt aber die Gottesfürchtigen, der gehört zu des Gottesreiches Erben. Hier wird der entgegengesetzte Fehler verurteilt, dass man aus bloßer Rücksicht auf den Besitz des Reichtums auch den Schlechten unter Verachtung der Guten Ehre erweist. Wie gesagt, liest man den Satz allein für sich: Es sündigt, wer vor den Reichen aufsteht. So ist er töricht. Liest man aber im Zusammenhange: Er sündigt, wer allein den Reichen Ehre zubilligt, während er die Armen verachtet, ja beschimpft, so ist es eine fromme und wahre Lehre. Wir lesen dann in Vers 1. Verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person und so weiter. Will sagen, Ansehung der Person verträgt sich so schlecht mit dem Glauben an Christus, dass eine Vereinigung unmöglich ist. So ist es. Durch den Glauben wachsen wir zu einem Leibe zusammen, in dem Christus das Haupt ist. Wenn nun die Ehrenerweisungen derartig das Übergewicht bekommen, dass sie, was Christo zukommt, stürzen, so ist klar, dass der Glaube zu wenig Kraft besitzt. Die Bezeichnung als des Herrn Herrlichkeit fügt sich gut in den Zusammenhang. So groß ist ja Christi Glanz, dass er leicht alle Herrlichkeit der Welt auslöscht, wenn er nur unsere Augen anstrahlt. Wenn uns also die Bewunderung weltlicher Herrlichkeit noch in Beschlag genommen hat, so wird Christus von uns gering geschätzt. Wir lesen dann ab Vers 4. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Man kann den Satz als Aussage oder als Frage fassen. Es kommt auf denselben Sinn heraus. Jedenfalls findet Jakobus darin eine Vergrößerung ihrer Schuld, dass sie sich wohlgefallen oder sich nicht missfallen in so großer Schlechtigkeit. Frageweise aufgefasst, gibt der Vers den Sinn. Hat nicht euer eigenes Gewissen euch überführt, so dass es eines anderen Richters gar nicht mehr bedarf? Aussageweise aufgefasst, folgendes. Ihr unterscheidet nicht bei euch selbst und richtet nach argen Gedanken. Die Meinung wäre dann etwa: Das macht das Übel noch schlimmer, dass ihr nicht merkt, wie ihr sündigt, noch auch eure bösen Gedanken als solche erkennt. Dann in Vers 5: Hört zu, meine lieben Brüder. Mit einem doppelten Grunde wird nun der Beweis geführt, dass sie verkehrt handeln, wenn sie zugunsten der Reichen die Armen verachten. Einmal ist es unwürdig, diejenigen herunterzusetzen, die Gott erhebt, die er mit Ehre antut, unsererseits schmählich zu behandeln. Gott ehrt die Armen, also verkehrt Gottes Ordnung, wer immer sie zurücksetzt. Der andere Grund entstammt der allgemeinen Erfahrung. Da die Reichen meistens den Armen und Unschuldigen Beschwerde machen, so ist es doch sehr töricht, ihre Ungerechtigkeiten mit solcher Belohnung zu erwidern, dass wir sie uns besser empfohlen sein lassen als die Armen, die uns mehr helfen als verletzen. Bis zu welchem Grade dies beides gilt, werden wir noch bestimmter sehen. Wir lesen dann ferner. Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt? Und so weiter. Zwar nicht sie allein, aber bei ihnen hat er den Anfang machen wollen, um den Stolz der Reichen im Zaum zu halten. Das ist es, was Paulus in 1. Korinther 1, Vers 26 sagt. Nicht viele Edle, nicht viele Gewaltige auf dieser Welt, sondern was schwach ist, hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Kurz, wenn Gott seine Gnade gemeinsam auf Reiche und Arme ausgegossen hat, so hat er doch diese jene vorziehen wollen, damit die Großen lernen möchten, nicht sich selbst zu gefallen. Die Unedlen aber und Namenlosen, alles der Barmherzigkeit Gottes zuzuschreiben möchten und endlich beide zur Bescheidenheit und Demut erzogen würden. Von Leuten, die im Glauben reich sind, wird nicht geredet, weil sie an besonders großem Glauben Überfluss hätten, sondern weil Gott sie mit mannigfachen Gaben ausgestattet hat, die wir im Glauben gewinnen. Denn das ist doch gewiss, dass an den freigebig und allgemein angebotenen Gaben des Herrn ein jeder nach dem Maße seines Glaubens Anteil erhält. Sind wir leer und unvermögend, so beweist das eben unseren Mangel an Glauben. Wenn wir nun den Schoß des Glaubens ausbreiten, ist Gott immer bereitwillig hineinzuschütten. Verheißen ist das Reich denen, die Gott lieben, nicht in dem Sinne, dass die Verheißung abhängig wäre von der Liebe. Es wird durch diesen Ausdruck nur an die Bedingung und den Zweck der Berufung zur Hoffnung des ewigen Lebens erinnert, dass nämlich die Berufenen Gott lieben sollen. Der Zweck, nicht der Ausgangspunkt, wird hier angegeben.